Bei unserem heutigen Gast fragt man sich, was kann sie eigentlich nicht? Die Michelle Andres ist 29, sie lebt in der Schweiz und in Dänemark, pendelt hin und her. Als 5-jähriges Mädchen hat sie auf dem Mountainbike angefangen, Velo zu fahren. Mittlerweile ist sie Veloprofi, fährt auf der Bahn und auf der Strasse. Sie ist überall auf der Welt an Rennen unterwegs. Sie ist in einem dänischen Team mit dem klingenden Namen Stark Peter Ellegaard Track Team. Habe ich es richtig gesagt? Sehr gut. Sie ist mehrfache Schweizer Meisterin. 2024 war sie an den Olympischen Spielen in Paris. Sie hat einen Bachelor in Kommunikationswissenschaften und Medienforschung an der Uni Freiburg gemacht. Sie arbeitet nebenbei Teilzeit in der Kommunikation von Swiss Cycling und seit letztem Jahr kommentiert sie auch für SRF Velorennen. Und jetzt, so kurz vor der Tour de Suisse, es ist Montagabend, 15. Juni, nimmt sie sich noch Zeit für uns, für den Bus 33. Schön, dass wir da sein dürfen, Michelle. Merci vielmals.
Ja, merci vielmals fürs Kommen.
Hey, wir klären gleich die Frage, was kannst du eigentlich nicht?
Ja, ich habe ein bisschen lachen. Wow. es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht kann. Aber ich habe das Glück, dass ich momentan viele coole Sachen machen kann, die mir Spass machen. Und ich glaube, darum kann ich es vielleicht auch nicht so schlecht, weil ich einfach Freude habe.
Aber es gibt nichts, was du jetzt wirklich sagst, das ist auch in meinem Freundeskreis einfach bekannt, das kann ich nicht.
Ja, es gibt schon... Also singen ist jetzt vielleicht nicht meine absolute Stärke, oder...
Gut, dann singen wir nicht. Dario, was ist eigentlich bei dir? Was kannst du nicht?
Ja, gewusst, dass du mich jetzt noch wirst testen. vielleicht nicht so gut im Rechnen.
Rechnen?
Ja, das schließe ich mich, glaube ich, auch an. Das habe ich ein bisschen verlernt, oder? Dass es jetzt Taschenrechner gibt und die einfach so schnell davor hast, Kopfrechnen ist momentan auch nicht mehr so meine Stärke.
Was ich definitiv aufgegeben habe, ist, also ich bin handwerklich wirklich gar nicht begabt. Also ich schaffe es nicht mal, ein Loch in die Wand zu bohren. Da habe ich wirklich, und ich habe schon so manchmal probiert und dann ist so der halbe Verputz weggekommen. Alles eine Katastrophe. Darum mittlerweile, das, ich finde schon eine Stärke, wenn man etwas akzeptiert und erkennt, was man nicht kann, und dann kann man es einfach auf die Seite legen. Wir wollen in diesem Gespräch heute über deine sportliche Laufbahn reden, aber wir wollen auch über das Kommentieren am Fernsehen reden, etwas, was wir noch nie gemacht haben, Dario, und wahrscheinlich auch die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern nicht, und das nimmt uns sehr, sehr Wunder, und dann schauen wir natürlich auch noch kurz auf Tour de Suisse, was am Mittwoch losgeht. Jetzt vielleicht schnell zum Setting. Wir sind hier bei deinen Eltern daheim, zu Hecklingen im Kanton Aargau. Die Sonne scheint da, die Abendsonne scheint schön zum Fenster rein. Wie viel bist du noch da?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, je nach Phase. Wenn wir sehr viel auf der Bahn haben, also viel Trainingslager, viel Rennen, dann ist das immer so ein bisschen meine Base, wo ich halt herkomme zwischen den Trainingslager oder Rennen. Wenn ein bisschen weniger mit der Nationalmannschaft auf dem Programm steht, dann bin ich noch viel zu Dänemark. Weil ich fahre in einem Team dort, also seit 3 Jahren, die letzten 2 Jahre in einem Strassenteam und jetzt seit diesem Jahr in einem Bahnteam. Und dann bist du halt viel da oben, weil es halt da oben viele Aktivitäten und vor allem Rennen gibt.
Und wenn wir jetzt uns dieses Jahr müssen vorstellen müssen, wie hat jetzt das bis jetzt ausgesehen? Kannst du das so ein bisschen, nicht im Detail, aber so ein bisschen grob skizzieren, was so die grossen Blöcke waren in deiner Planung?
Das ist eigentlich noch recht einfach mittlerweile. Wir haben immer als erstes grosses Rennen des Jahres, das ist im Februar die EM. Das heisst, im ganzen Januar hast du halt den ganzen Aufbau auf der Bahn mit der Nazi. Nachher nach der EM hast du ein bisschen Pause. Dann im März ist im April ist der Weltcup angestanden. Und die Weltcup sind eigentlich immer so März, April. Jetzt das Jahr sind wir nur einen gefahren. Das heisst, du hast vorbereitet natürlich auch länger. Das heisst, bis April bist du eigentlich sehr viel auf der Bahn und nachher ist so ein bisschen Pause, also Pause, Rennpause von grossen Rennen. Das nächste grosse Rennen ist im Oktober die WM und jetzt seit dem April bis Oktober bist du halt ja, mehr daheim trainierst, hast ein paar Rennblöcke auf der Bahn oder vielleicht auf der Straße. Aber es ist recht, recht easy jetzt.
Also ist grob gesagt wirklich umgekehrt als auf der Straße. Also du hast im Winter die Saison und im Sommer genau. Ein bisschen ruhiger.
Ja, also der Grossanlass eben mit der WM im Oktober ist dann so ein bisschen wieder der Anfang von der Bahnsaison. Und es gibt zwar bis im Februar oder Januar nicht mega grosse Rennen, aber halt für die 6-Tage-Rennen oder so. Und dort fahre ich halt alles. Das heisst, im Oktober fängt es wieder voll an. Und jetzt ist quasi mein Winter für die Strassenfahrer, wo einfach aufbaust und trainierst und trainierst.
Und eben auf der Straße fährst du aber schon auch noch, aber der Fokus ist im Moment voll auf der Bahn.
Mhm. Ja, ich fahre schon noch Rennen, aber jetzt sind mega grosse und wirklich nur, wenn es ins Training passt und wirklich auch mit dem Gedanken, das ist jetzt ein Rennblock, also ich habe nicht mehr Ambitionen auf der Straße. Ich bin in einem Conti-Team gefahren für ein paar Jahre und bin auch mehr eben auf der Straße und seriöser unterwegs gewesen, aber jetzt momentan macht es mir auch nicht so Spass und die Bahn ist mein Fokus, macht mir am meisten Freude und darum mache ich jetzt das.
Ist das der Grund, die Freude, dass du jetzt wieder mehr Bahn fährst?
Ja, ich fahre eigentlich nicht mehr Bahn, aber ich quetsche weniger Strasse dazwischen. Es ist halt schon, ich meine, wir kennen die grossen Fahrerinnen auf der Bahn, die sind halt alle Profis auf der Straße und in ihren grossen Teams und das ist halt, als ich angefangen habe mit Bahn, ist das so mega normal gewesen, dass du halt wirklich Bahn und Strasse und du musst in einem Strassenteam sein. Mir hat die Strasse nie so viel Spass gemacht wie die Bahn. Für mich ist es einfach, ich finde es echt ein bisschen lang, wenn wir so 150 Kilometer auf dem Flachen rumtümpeln, wenn wir am Schluss alle wissen, es gibt einen Sprint, dann ist die Bahn auch gleich cooler, wo es einfach 30 Runden gibt und dann gibt es einen Sprint. Aber das ist schon auch, ich habe schon ein Zeit gebraucht, um mich dann auch wirklich gegen das zu entscheiden, Anführungs- und Schlusszeichen, weil es ist halt so normal, dass man beides macht und dann immer das Gefühl, ah, doch, ich muss auch beides machen. Aber jetzt bin ich älter geworden und mache einfach genau das, wo mir Freude macht und wo mir auch liegt. Und darum ist jetzt die Strasse wirklich nur noch so ein bisschen ein Mittel zum Zweck, zum fit sein auf der Bahn.
Hey, und kannst du uns mal schnell ein bisschen erklären, die Bahnsaison, wie sieht die aus? Also im Strassenradsport ist natürlich auch, hat man eine grössere Öffentlichkeit, das ist wie bekannter, dort weiss man, dort hat man die Klassikerrennen, dann haben wir die grossen Rundfahrten und so weiter. Die Bahn besteht wirklich hauptsächlich aus diesen Weltcup-Rennen, die auf der ganzen Welt stattfinden, oder wie ist das so aufgebaut, die Saison?
Ja, also du kannst entweder fangen wir im Herbst mit der WM an. Das ist halt WM. Dann fängt eben so ein bisschen das Bahn wieder an. Und dann ist von Oktober, also vor allem November, Dezember, oder Januar auch noch, sind die meisten 6-Tage-Rennen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Die sind jetzt meistens 3 Tage, weil es halt einfach die ganze Szene sich ein bisschen verändert hat. Aber November, Dezember, Januar sind eigentlich die meisten von denen. Und dann eben im Februar fährt dann wieder die kontinentalen Meisterschaften, fährt dann wieder so der erste grosse Wettkampf an und dann im März, April alle Weltcup. Und das jetzt seit dem 24. Es verändert sich ja immer. Auch im Olympiazyklus gibt es wieder neue Regeln und alles. Und als ich angefangen habe, zum Beispiel, ist das Ganze umgekehrt gesehen, dann hat die WM im März und die EM im Oktober stattgefunden und dann haben sie es aber umgekehrt, weil sie eigentlich wollen, dass mehr Strassenfahrer auch noch an die Bahn-WM kommen, weil wenn die Bahn-WM im Oktober ist, ja, dann können sie gerade noch ein bisschen anhängen und vielleicht noch an die Bahn-WM kommen. Aber jetzt ist es so, dass es 3 Weltcup gibt pro Jahr. Früher hat es 6 gegeben, jetzt 3. Und es ist sicher auch ein bisschen weniger und ein bisschen kompakter als vielleicht noch früher. Aber es ist jetzt so und mit dem arbeiten wir.
Jetzt hast du uns schon ein bisschen erklärt, wie dein Jahr bis jetzt ausgesehen hat. Jetzt hast du erklärt, wie so eine Saison aussieht. Wie ist denn so eine normale Woche, Montag bis Freitag bei dir, in Kombination mit dem Arbeiten und dem Sport?
Das ist immer ein bisschen Freestyle. Es kommt halt wirklich mega darauf an, vielleicht, also je nachdem, auch ein bisschen, was ansteht. Aber ich arbeite 40%, es sind 2 Tage in der Woche, aber ich arbeite eigentlich jeden Tag einfach so lange, wie es gerade braucht, quasi. Aber es ist mega cool, kann man wirklich das meiste genau so einteilen, wie ich halt will. Ich arbeite auch viel am Wochenende, um halt auch meine Mitarbeiter zu entlasten, die Familie und so ein normales Leben haben. Ja, für den Schluss denke ich, bei mir ist es, also ob jetzt Sonntag oder Dienstag ist, ist mir recht egal, ich trainiere eh und ja. Darum kann ich eigentlich nicht so mega geregelten Wochenablauf sagen. Es ist wirklich einfach trainieren und arbeiten und leben.
Und trainieren ist aber täglich?
Ja. Natürlich hast du mal Ruhetage oder Recovery Days, wo nur wenig fährst, aber es ist eigentlich schon, es ist mein Fokus Nummer eins und ja, ist schon halt 24/7 Job, weil es ist ja nicht nur Training, es ist halt auch alles nebendran, Erholung, Essen, Schlaf und alles das. Es nimmt schon recht viel Zeit in Anspruch. Aber
und das kann man jetzt unterschiedlich auslegen. Man könnte jetzt sagen, hey, ist cool, ich habe mega viel Abwechslung. Oder man kann sagen, hey, es ist eine mega, mega Mehrfachbelastung, die du eigentlich musst bewältigen musst. Du musst im Job abliefern, du musst schauen, dass es mit dem Training geht, mit der Ruhezeit und. Wie ist das für dich?
Für mich ist es ein riesen Privileg, weil also ich bin mir das mega bewusst und ich habe mega Glück, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich eigentlich will. Wenn es am Morgen regnet, dann arbeite ich halt am Morgen und gehe noch mehr aufs Velo. Umgekehrt, dann gehe ich morgen aufs Velo und arbeite am Abend oder so. Es ist nicht eine Mehrfachbelastung, sondern eher ein Ausgleich für mich, weil ich könnte nicht nur Velo fahren die ganze Zeit und über das nachdenken. Und ich brauche noch so etwas, was ich nebenan machen kann und ja, einen Ausgleich halt.
Hast du eigentlich beim Sport, beim Training ohne, machst du dort auch einen Spagat als Teil der Nationalmannschaft und von einem Team? Wie müssen wir uns das dort vorstellen?
Nein, also das ja sicher nicht mehr, weil ich bin jetzt in einem Bahnteam, heisst, denen ihr Fokus Nummer eins ist natürlich Bahn. Das heisst, wenn ich irgendetwas auf der Bahn habe, dann sind die Ersten, die sagen, ah ja, los, mach das. Mit den Strassenteams, die ich vorher hatte, war es immer ein bisschen Hin und Her, weil die Bahnrennen sind natürlich auch dann, wenn die Strassenrennen waren. Und dann musst du halt immer ein bisschen dealen quasi. Auch wenn ich immer gesagt habe, von Anfang an, Bahn ist mein Fokus Nummer eins, ja, also ich hatte gleich nicht immer Freude gehabt. Und ich muss sagen, das merke ich das Jahr schon an. Das ist mega schön, dass ich einfach wirklich genau alles so machen kann, wie ich will. Und ich muss nicht die ganze Zeit rechts und links noch da noch etwas extra machen, damit die happy sind, sondern alle haben so ein bisschen die gleichen Ziele und die gleichen Erwartungen. Und das ist jetzt das Jahr schon recht schön,
muss das ich sagen. Ist das erste Mal, wo das so ist?
Ja, ja, voll, ja. Ich verstehe es natürlich schon auch. Ich meine, die geben dir ein Velo, die investieren Geld in dich, dann weiss ich natürlich schon auch, dass du kommst und Zeug machst, aber es ist halt nicht immer, es geht halt nicht immer Hand in Hand. Manchmal musst du jetzt einfach an die Rennen gehen oder eben, wenn du halt einen Weltcup hast, dann musst du hier in der Schweiz vorbereiten, dann bist du halt wieder 2-3 Wochen auf der Bahn da und nicht in Dänemark am Rennen fahren oder wenn sie auf Belgien wollen oder so. Und das ist schon ja, ein bisschen mühsam gesehen. Und wenn es dann halt für etwas ist, bei mir jetzt eine Strasse, wo eh einfach noch so ein bisschen, ja, jetzt halt nicht meine grosse Leidenschaft ist, hat es manchmal so ein bisschen angeschissen, dass ich jetzt halt für die noch musst, eigentlich etwas absagen, was du lieber machen würdest auf der Bahn. Und das muss ich sagen, den Spagat habe ich jetzt dieses Jahr nicht und ich bin mega happy.
Und spürst du das so? Also wirkt sich das aus auf deine sportlichen Leistungen oder wie? Oder zumindest, wie du dich fühlst?
Ja, das ganz klar. Du bist halt viel weniger am Hin- und Herspringen. Du bist einfach, du hast einen Plan und du musst dann mit weniger Leuten noch abstimmen. Und ja, du hast halt schon, manchmal bist du dann halt hier auf die Straße gegangen, es hat eigentlich nicht reingepasst, aber du hast ja müssen. Das ist jetzt halt nicht. Das heisst, du hast viel mehr so ein bisschen innere Ruhe und einfach eine Balance. Und das merke ich schon. Ich weiss jetzt nicht, ob ich wegen dem schneller Velo fahre, aber ich bin sicher glücklicher.
Aber du bist mit der Aline Seitz auf das Podest gefahren dieses Jahr. Willst du uns vielleicht zu dem noch etwas? Willst du uns das schnell schildern, wie ich das ist gelungen und wie das ist war?
Ja, das war mega cool. Wir waren schon ein paar Mal näher dran an der Weltcup. Wir sind schon mehrmals Vierte geworden und wir haben eigentlich gewusst, dass wir es können. Aber du musst es halt immer noch machen. Und ja, wir haben auch ein bisschen, wir sind lange nicht mehr zusammengefahren. Wir sind über ein Jahr sind wir nicht mehr an einem Grossanlass zusammengefahren, weil ich bin letztes Jahr an der WM verletzt war und sie ist dann an der EM. So gesundheitshalber ist sie nicht gefahren als Madison. Und dann sind wir jetzt endlich wieder mal zusammen gefahren. Wir haben natürlich mega viel Erfahrung zusammen, weil wir auch die Olympischen Spiele zusammengefahren und auch vorbereitet haben. Und dann haben wir schon gewusst, oh, okay, wir sind beide fit, es ist sicher einiges möglich. Und dann ja, haben wir recht früh im Rennen eine Solo-Runde rausfahren und ja, sie einfach gut gefahren. Und dann sind wir für den dritten Platz gefahren. Und das war mega cool gewesen.
Du hast vorhin vom Bahnfahren geschwärmt, dass dir das am meisten Spass macht. Kannst du das auch noch ein bisschen für uns beschreiben? Was es Kritikerinnen und Kritiker würden vielleicht sagen, ja, du fährst ja einfach im Kreis um. Wie langweilig ist denn das? Was macht es für dich aus? Was fängt dermassen?
Ich glaube, es ist so ein der Mix aus ganz vielem. Es ist nicht nur eine rohe Kraft, es ist nicht nur eine Taktik, es ist nicht nur ein Glück. Es ist so ein alles. Ich meine, seid ihr schon auf der Bahn gefahren?
Ja.
Ich nicht. Ich noch nie. Okay. Ich habe auch ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Also, ich war schon an Bahnrennen und habe einfach gesehen, wie es aussieht. Genau. Ich habe ein bisschen Schiss, aber es würde mich definitiv mal gelusten.
Es ist wirklich mega cool, also ich kann es nur empfehlen. Und du hast halt schon recht Adrenalin, weil du hast ja auch die Fliehkräfte, die dich reindrücken und so. Und wenn du jetzt wo ganz oben runterfährst, dann wirst du mega schnell. Und also es ist wirklich so ein bisschen, nicht achterbahnmässig, aber es...
Es erinnert dem schon an das Gefühl.
Ja, ja, mega, mega. Und halt das in Kombination mit der Geschwindigkeit und der Technik und allem, es ist einfach so das komplette Paket eigentlich. Und ich weiß nicht, es fasziniert mich mega. Ich habe es mega Sport eigentlich erst für mich entdeckt. Ich habe lange nicht gewusst, dass es überhaupt gibt. Oder ja, es ist halt nicht so, in der Schweiz ja sowieso nicht so mega populär. Aber seit ich es mache, hat es mich halt nicht mehr losgelassen. Das ist schon, es macht mega Spass. Und auch wenn, ja, die Rennen, du hast ja nicht irgendwie eine Strecke, die anders ist, du hast keinen Wind, der reinspielt. Du könntest sagen, es sind eigentlich sehr sterile Bedingungen, wenn du drinnen fährst auf einer Bahn. Trotzdem ist kein Rennen wie das andere. Es ist halt immer passiert etwas anderes. Und ja, das ist schon noch mega cool.
Wie unterschiedlich sind die Bahnen? Also spielt es eine Rolle? Ein bisschen blöd gefragt, ob du das Rennen fährst oder in einem Velodrom irgendwann zu Montreal.
Mega, ja. Also die Bahnen sind alle ein bisschen anders. Es gibt Bahnen, die ein bisschen weniger steil sind oder eben steiler. Ein paar haben längere Geraden und kürzere Kurven und andere umgekehrt. Und dann gibt es natürlich auch Bahnen draussen, die auf Beton ist. Und ja, je nachdem, wie die Bahn ist, musst du halt auch anpassen, wie du Rennen fährst. Also das ist schon, das merkst du. Und das ist schon auch in den ersten paar Trainings, wenn du auf einer neuen Bahn bist, musst du auch zuerst mal ein bisschen an die Bahn gewöhnen, wie fühlt es sich an, wie... Ja, also es ist wirklich, jede Bahn ist anders.
Und wie ist die Bahninfrastruktur in Dänemark?
Ja, sehr gut. Sie haben mehrere geschlossene Bahnen und auch offene Bahnen. Und ja, jetzt die dänische Mannschaft sind echt die Besten von der Welt. Sie sind sicher ein riesen ja, so ein Faktor, wo man sich auch ein bisschen orientiert. Dort, wo ich wohne, sind wir 10 Minuten vor der Bahn. Und das ist natürlich auch mega cool. Du kannst auf die Bahn gehen, wenn du willst. Du kannst mal ein bisschen hinter einem Töff fahren und wirklich gezielte Sessions machen. Das ist recht cool. Also für das ist sicher auch ein Grund, wieso ich viel da oben bin, weil halt das dort kannst du nützen. Und in der Schweiz ist es ein bisschen weniger möglich als jetzt oben.
Und der Stellenwert in der Gesellschaft vom Sport?
Es ist sicher bekannter, aber auch, es ist halt ganz, allgemein Velofahren ist dort oben halt, das ist Kultur. Also jeder hat ein Velo, schon nur von der Veloweg. Das ist auch ein Grund, wieso ich gerne oben bin. Du bist nicht mega im Verkehr, du hast immer Velos, und die Velos werden so extrem respektiert im Verkehr und es wird geschaut und es ist nicht so, ach, wieder so ein Velofahrer, sondern ja, es ist halt einfach normal, dass du oben Tausende von Leuten Velo fahren. Und dann merkst du es natürlich auch auf der Bahn. Und sie haben aber schon ja, sehr viel, sie dominieren, also nicht dominieren, aber sie sind schon sehr gut jetzt in den Rennen. Und dann, wenn natürlich mehrfache Welt-Europameister, Olympiasieger vom Land kommen, dann kennst du es natürlich auch ein bisschen besser. Von dem her ist es eigentlich nicht überraschend.
Aber für die Weltrekord kommt man gleich gerne in die Schweiz, auf Grenchen.
Ja, das ist recht cool für Grenchen, dass sie so eine schnelle Bahn können bauen oder gebaut haben, dass, ja, dass die Leute gerne kommen und einen Rekord nach dem anderen aufstellen. Also das ist schon noch cool.
Was ich mich frage, ist, oder jedes Mal, wenn ich so ein Bahnrennen gesehen habe, sei es jetzt vor Ort oder im Fernsehen, es ist ja sehr attraktiv. Jetzt, aber im Vergleich zum Strassenrennsport, wo du unter Umständen ja, halt relativ wenig oder eigentlich praktisch nichts siehst vom Rennen, wenn du vor Ort bist. Was hast du das Gefühl, was braucht es denn, dass das noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommen könnte, ein bisschen mehr noch Aufmerksamkeit generieren?
Oder besser gesagt, wieder?
Weil es wieder, ja,
durchaus
ja,
mal stimmt. Sehr populär
gewesen. Genau, es ist eigentlich sehr populär gewesen. Ich meine, die 6-Tage-Rennen im Zürcher Hallenstadion, das ist ja aber mega krass. Also ich bin eben nie gesehen, dort habe ich noch nicht gewusst, dass es eine Bahn gibt. Aber das ist schon mega populär. Und auch wenn man sieht, wenn man jetzt auch in Oerlikon, findet ja jeden Dienstag oben Rennen statt. Und also man ist überrascht, wie viele Leute dort oben kommen und eine Wurst essen und die Rennen schauen. Und vielleicht haben nicht alle eine Ahnung, was Bahnradsport genau ist, aber die kommen einfach und schauen mal. Und also die haben manchmal 3.000-4.000 Zuschauer, einfach am Dienstag abend. Und das ist schon so ein bisschen... Ich glaube, die Leute wären schon begeisterungsfähig, aber wo sind die Bahnen? Ich meine, Oerlikon, ja, ist in Zürich, super, aber Grenchen, ja, also Grenchen gerade knapp eine Haltestelle. Nein, schon nicht, aber du kommst dort nicht einfach so ganz per Zufall, also einfach mal durch und ja, komm, jetzt gehen wir auf Grenchen schauen. Und die weitere Bahn, die wir noch haben, ist in Aigle. Dort ist jetzt auch nicht mega, ja, also ist es auch nicht extrem attraktiv. Ich glaube, das ist schon ein bisschen das Problem, halt Standort von den Bahnen, die wir haben. Und mit dem Rest, eben jetzt auch, wo jetzt ein Stefan Küng auf der Bahn gefahren ist und sie ja, auch sehr erfolgreich gesehen sie so, was ist das gesehen, 2000, ja, eigentlich so drumherum, wo sie das neue Velodrom eröffnet hat, ist 2015 gesehen in Grenchen. Also dort weiss ich noch, bin ich als Zuschauerin gegangen, schauen und also die Grenchen ist voll gesehen, das Velodrom. Es ist riesig gesehen und die Jungs sind ja dann auch um einen Europameistertitel gefahren. Und das war mega cool gesehen, aber ich glaube jetzt zwischen dann und jetzt hat es so ein bisschen eine Flaute gegeben, auch mit viel Rücktritt und halt Jungen, die hochgekommen sind, wir haben nicht so viel Erfolg gehabt und das macht halt auch immer etwas aus. Und jetzt sind wir wieder dran, mehr Erfolg zu haben.
Umso wichtiger sind ja die Resultate, oder?
Ja.
Hast du das auch gemerkt, von der Wahrnehmung her?
Ja, sicher ein bisschen, ja. Also ich glaube, jetzt für alle und für mich, wo wir an den Olympischen Spielen sind, das ist uns schon auch mega wichtig gewesen, dass man sieht, hey, also das erste Mal seit 16 Jahren sind wieder Frau auf der Bahn, Schweizer Frau auf der Bahn an Olympischen Spielen gesehen. Und das war für uns mega wichtig, um halt eben auch ein bisschen zu zeigen, hey, schaut, es gibt Frauen. Eben, als ich angefangen habe, oder wo wir angefangen haben, hat es nichts gegeben. Wir sind eigentlich die Ersten gesehen, die das wieder so ein bisschen aufgebaut haben. Und wir haben nie Frauen gehabt, die wir haben hochschauen konnten und nacheifern. Wir haben die Jungs gehabt. Wir haben den Tristan Marge zum Beispiel. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt Nationaltrainer. Der war dann wirklich mega gut gesehen und dann haben wir halt bei denen geschaut und die haben uns beigebracht, wie Madison fahren. Aber wir hoffen natürlich schon, dass wenn wir jetzt ein bisschen zeigen, hey, look, es gibt Frauen auf der Bahn, man kann das machen, das ist mega cool und wir sind erfolgreich, dass es noch ein bisschen mehr Nachwuchs irgendwie begeistern kann.
Das wird sicher. Und du hast jetzt auch schon zweimal angesprochen, die Olympischen Spiele Paris, das ist wirklich ein riesen Highlight gewesen für dich. Gibt es jetzt so einen Moment, eine Situation, ein Bild vielleicht, wo du speziell ist geblieben?
Oh, es gibt mega viele Sachen, wo wirklich extrem speziell waren. Ich glaube, sicher das ganze Dorf, das olympische Dorf, ist halt schon, du hörst immer davon und plötzlich stehst du selber dort drinnen und bist am Pin austauschen da mit anderen Athletinnen und Athleten. Das ist schon so ein bisschen, das ist mega surreal gewesen, alles. Und oh, alles ist gratis da drin und du kannst einfach nehmen. Und das ist schon so ein bisschen, oh. Das sind sicher die mega positiven Eindrücke gewesen. Auf der anderen Seite ist unser Rennen ja gar nicht so positiv verlaufen. Also wir sind ja nach 7 Runden sind wir abgedrängt worden, vor einer Konkurrentin noch gestürzt. Und dann ist so das Ganze so ein bisschen, ja, es ist nicht zu Ende gewesen. Wir sind fertig gefahren, aber logisch, wenn halt mit einem Sturz in ein Olympiarennen startet, wird es halt schon sehr schwer. Und ich glaube, die Enttäuschung, das ist natürlich sicher auch etwas anderes, was mich sehr geprägt hat. Das ist schon einfach mega frustrierend, wenn du so jahrelang für das schaffst und dann bist du endlich dort und dann ist es noch nicht mal losgegangen und schon ist es eigentlich ein bisschen vorbei. Das ist jetzt vielleicht so eher das negativere Erlebnis oder Erinnerung. Aber allgemein muss ich sagen, jetzt, wenn ich zurückdenke, ist es nur positiv und einfach mega viel stolz, dass ich das geschafft habe und mein Land an den Olympischen Spielen vertreten. Das ist schon mega. Manchmal auch heute noch so ein bisschen so, wenn irgendwie einfach so über Paris redest und so, denkst du, ach krass, das ist echt die Olympische Spiele. Das ist noch, ja. Aber es ist sicher eines der coolsten Erlebnisse und ich bin mega dankbar, dass ich das erleben
durfte. Ich wollte nicht auf diesem Sturz rumreiten, aber jetzt etwas geben, was du gleich hast, daraus herausnehmen. Also eben, das stellt man sich schon brutal vor, wenn man überlegt, wie viel Zeit das man investiert, wie auch die Anspannung ja wahrscheinlich dann steigt von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Und dann passiert so etwas. Ja, das ist auch dann schon noch bitter zum Verarbeiten, aber vielleicht gibt es auch dort raus etwas, wo du kannst sagen, hey, das kann ich jetzt gleich mitnehmen für eine andere Situation. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich habe mega, mega viel daraus gelernt. Ja. Und was ich krass gefunden habe, bei Olympischen Spielen ist es halt schon so, dass du schaust Sportarten, die du normalerweise nicht schaust. Und es haben halt sehr viele auch Velofahrer geschaut, die das normalerweise nicht schauen. Und ich habe wirklich am Anfang, wir sind halt völlig unter unseren Erwartungen geblieben und ich habe wirklich mega das Gefühl gehabt, ich bin gescheitert vor der ganzen Welt. Also ich habe wirklich richtig versagt. Und die ganze Schweiz, logisch macht es natürlich viel schlimmer, als es ist, hat zugeschaut und hat das gesehen und oh, ich bin so schwach. Und das überleistet er halt schon mega, weil ja, du bist halt endlich mal auf dieser riesen Bühne und dann passiert das. Aber jetzt denke ich so, also ganz ehrlich, logisch, es ist mega hart für ein paar Wochen und ich habe schon auch lange gehabt, um das so ein bisschen ja, verarbeiten. Mir ist schon nicht so gut gegangen, natürlich dann auch mit dem ganzen, ah, was kommt jetzt nach Olympia, so ein bisschen dem Blues. Aber jetzt denke ich mega oft so, ja, also du bist auf Deutsch gesagt, auf die Fresse gehalten vor der ganzen Welt und hast also an deinem grössten Erlebnis eigentlich, an deinem grössten Karriereziel und die Welt reiht sich weiter. Ich bin immer noch der gleiche Mensch. Also haben mich die Leute immer noch gerne, die mich gerne hatten und die, die mich nicht gerne hatten, haben mich auch nachher immer noch nicht gerne gehabt. Es ist so, es ändert eigentlich nichts. Es ist, im Moment tut es mega weh, aber ich denke schon manchmal, wenn ich irgendwie nervös auf etwas bin, für etwas bedenke, ja, schlimmer als das kann es nicht sein. Wenn ich etwas nicht kann, dann denke ich, jetzt haben wir nicht alle zugeschaut. Von dem her habe ich schon viel gelernt.
Hey, und das passt ja auch ein bisschen. Auf deiner Webseite steht ja am Anfang gross ein Motto, ein Spruch, better an oops than a what if. Also lieber mal ein oops als was wäre, wenn. Das geht ja auch ein bisschen das rein, oder? Du hättest schon können vorher sagen, ja, ich lasse es sein und das schaffe ich eh nicht und so, oder? Und dort hast du dich reingegeben. Was ja. Bedeutet dir das Motto so? Ist das wirklich auch so etwas, was du immer wieder mit und dafür nimmst?
Mega, ja. Manchmal hilft es mir auch, etwas zu rechtfertigen, wo ich vielleicht weiss, ja, ist nicht die beste Entscheidung, aber ja, better news than what if. Manchmal gibt es mir aber schon also ein bisschen den Stoss, den ich halt vielleicht brauche, um jetzt etwas machen, wo vielleicht dir ein bisschen Angst macht, weil schlussendlich kommst du nicht weiter, wenn du in der Komfortzone bleibst. Du musst raus, um irgendetwas verändern oder erreichen oder weiterentwickeln. Und ja, auch mit dem, also mit dem ganzen Olympia, ich hatte mega lange eigentlich ein bisschen Angst gehabt, um das so öffentlich zu sagen, also öffentlich, weil zu Bekannten oder jetzt im Verein oder so, wenn sie die fragen, ah, das Olympische Spiel ist mein Ziel, weil dann weiss jeder, ja, wenn du nicht gehst, dann hast du es nicht geschafft wieder. Dann hast du wieder gefailt vor der ganzen Welt quasi. Und das ist schon noch lang gegangen, bis ich dann einfach musste sagen, hey, nein, komm, jetzt probier es einfach. Ich glaube, das ist auch in der Schweiz manchmal noch so ein bisschen immer, sie hat alle so moderat und man hat mega Angst zum Versagen und zum Fehler machen, aber ich glaube, es ist mega normal, zum Fehler machen, und wenn du es halt nicht schaffst, ja, dann hast du es probiert und du hast mega viel gelernt. Ich meine, eben, jetzt, das Olympiarennen ist nicht so rausgekommen, aber die ganze Vorbereitung, die ganze Vorfreude, das ist ja nicht nur die Woche Olympia, es sind ja auch die ganzen Selektionswettkämpfe, der Moment, wo wir gewusst haben, wir haben einen Platz für die Schweiz qualifiziert, das ist mega, mega emotional. Dann hast du das Selektionsgespräch und sie sagen dir das und du bist einfach plötzlich so, oh shit, okay, also jetzt gehe ich wirklich. Das sind ja alles so ganz viele Teile auf diesem Weg. Und ich glaube, das ist ja schon noch wichtig, dass es jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wir reden einfach so viel. Aber dass du halt einfach den Mut hast, um diese Sachen zu riskieren und
der Weg ist das Ziel, es geht ja ein bisschen da sein.
Ja, oder? Voll, das ist mega.
Ja. Mhm. Und das ist auch schön, wenn man das dann auch wieder erkennen kann, obwohl es im Moment sicher mega, mega bitter ist.
Genau, ja. Genau. Ja.
Ja. Wie sieht es denn mit dem Olympiaweg aus, wenn du in die Zukunft schaust? Zwei Jahre ist wieder Olympia.
Wenn du natürlich schon mal gesehen bist, dann kannst du jetzt nicht sagen, nein, ja, mal schauen, habe ich Lust oder nicht. Mhm. Ja, nein, das ist ganz klar das Ziel. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht mehr Angst oder Probleme, das zu sagen. Ich glaube, ja, du wachst ja in alles hinein und du bist jetzt einmal gesehen und ich will sicher noch mal gehen, zum es ist gar kein Revenge, also überhaupt nicht irgendwie so wieder gut machen, gar nicht. Aber ich will einfach noch mal gehen, weil ich bin noch nicht fertig, ich habe immer noch mega Freude und ich habe mein Potenzial noch nicht erreicht. Und darum ist es ganz klar das Ziel für die nächsten zwei Jahre.
Wenn fährt wieder, bist du dort jetzt schon wieder drin und dran? Oder wenn fährt es an, so ein bisschen konkreter zu werden, dort, dass man dort darauf her arbeitet?
Ja, also jetzt die WM im Oktober ist das erste Qualifikationsrennen schon wieder. Heisst, ab im Oktober ist einfach die nächsten zwei Weltmeisterschaften, die nächsten zwei Europameisterschaften und vom 27. und 28. die besten zwei Weltcup-Resultate zählen für die Qualifikation fürs Land. Und das ist jetzt mal das Ziel Nummer eins, dass wir wieder das Land qualifizieren. Für Paris haben wir ja im Madison und im Omnium einen Platz qualifiziert. Und jetzt wollen wir auch in der Mannschaftsverfolgung, also im Vierer. Und dort sind wir jetzt dran. Also das ist jetzt ganz klar, jetzt für die WM ist halt nicht nur WM, sondern es ist auch der erste Schritt Richtung LA. Das heisst, wir sind voll dran. Jetzt zählt jedes Rennen. Es ist sicher jetzt für mich noch schön, weil ich den ganzen Selektionsprozess schon mal durchgemacht habe. Und am Anfang hast du das Gefühl, oh, es wird so stressig und oh, jetzt zählt jedes Rennen. Aber wenn wir ehrlich sind, gehst du ja eh an jedes Rennen und willst gut sein. Also du gehst jetzt nicht an eine Weltcup und bist so ein bisschen Larifari. Ja, ja, zählt ja noch nicht für Olympia. Von dem her eigentlich ändert sich nicht viel mehr.
Und wie fest hilft es, dass ihr wisst, du schon halt gespürt, wie das ist, wenn man im Weltcup auf das Podest fährt?
Ja, das hilft mega. Ich glaube, es ist sicher, eben, wir haben gewusst und wir haben auch in kleineren Rennen schon mehrmals gezeigt, hey, wir können das, wir haben das Potenzial, wir haben Technik, wir haben den Motor quasi. Aber es dann halt wirklich zu machen, ist halt dann nochmal etwas anderes. Und ich glaube, jetzt haben wir es uns gezeigt, hey, wir können es wirklich machen. Es ist auch nicht ein schlecht besetzter Weltcup gesehen, wo kannst du sagen, ja, okay, ist jetzt ein bisschen Glück gesehen, es sind wirklich 15 Mannschaften am Start gesehen und wir sind auch schlau gefahren und gut gefahren. Und das hilft schon. Natürlich wird es jetzt nur noch härter. Mit jedem grossen Ereignis, das wir haben, wird es halt härter, weil die Leute jetzt auch immer ihre besten Fahrer bringen. Eigentlich. Ja. Heisst, ja, wenn wir wieder aufs Podest fahren können in der nächsten Weltcup, das wäre natürlich ein super Zeichen. Aber es ja, das Niveau steigt halt kontinuierlich jetzt richtig allein. Das merkst du mega.
Hey, wir sind jetzt mega in der Gegenwart gewesen, haben jetzt schon in die Zukunft geschaut. Ich würde gerne mal noch schnell ganz am Anfang zurück zu dem 5-jährigen Mädchen, der ist auf das Mountainbike gestiegen. Wie hat das alles angefangen?
Das ist mega unspektakulär eigentlich. ich war ein mega nervöses Kind gewesen und meine Eltern haben einfach mir ein bisschen Beschäftigung suchen, damit ich müde bin am Abend. Und dann habe ich halt alle möglichen Sportarten ausprobiert. Also von eben Biken über Mädchenreigen bin ich auch gerne gegangen. Ich habe sogar mal Fußball gespielt und Eiskunstlauf. Also das ist, ja, aber irgendwie beim Biken hat es mir mega Spass gemacht. Es ist auch, wir haben hier in Häcklingen gerade einen Verein und dort ist meine grosse Schwester und sie war halt immer mein Vorbild gewesen, ist halt auch gegangen, da wollte ich natürlich auch gehen. Und meine Mami hat dann ein bisschen Trainings geleitet. Also wirklich geleitet, sie ist nicht eine Trainerin, so in dem Sinn, wo wir heute denken, sondern wirklich einfach so ein bisschen, ja. Und dann bin ich halt als kleines Kind immer mit und dann irgendwann auch die Rennen gefahren. Aber die Rennen sind, ja, ich wollte einfach mehr mit meinen Kollegen auf dem Klettergerüst rumhängen, als eigentlich Rennen fahren. Es ist mehr um das gegangen, aber dann das Velofahren noch schnell gemacht. Aber ja. Ja, es ist recht, also nicht mega, also ich habe nie irgendwie gepusht worden oder irgendetwas, was mega schön ist. Und dann, ich bin nicht der Trainingsweltmeister gewesen, ich habe gar nicht gerne trainiert. Und dann, ja, bist halt älter geworden, bist so ein bisschen da in der Umgebung einfach Rennen gefahren. Und dann habe ich dann bin ich 17 gewesen, also schon ein bisschen älter. Und dann habe ich ausnahmsweise mal so eine Swissbike-Cup fahren. Ich weiß nicht, wie er jetzt heisst, einfach die nationale Rennserie. Und dann, ja, ist gut, fahrst halt. Und ich hatte wirklich keine Ahnung von nichts. Und dann habe ich dann gewonnen. Und dann bist du so, ah, okay, cool. Und dann war das nächste Rennen im Tessin gewesen. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, hey, kann ich Tessin? Weil wenn du halt das erste Rennen gewinnst, bist du dann auch die Leaderin von der Gesamtwertung und darfst mit der Nummer 1 starten. Und ich dachte, hey, ich will eines Mal in meinem Leben mit der Nummer 1 starten. Und dann haben meine Eltern gesagt, wir fahren sicher nicht ins Tessin für dich, falls du kannst ein Velorennen fahren. Nein. Und dann musste ich bitte Wette machen, dass sie dann mit mir ins Tessin kommen, um dort nochmal das Bike-Rennen fahren. Und dann sind sie dann irgendwann gekommen und dann habe ich das dann auch gewonnen. Und schlussendlich habe ich die ganze Gesamtwertung gewonnen. aber es ist wirklich so mega so, ja, ich bin halt vielleicht dreimal in der Woche ein bisschen biken, aber nicht trainieren. Also es war mega einfach nur Spass gewesen. Und dann, ja, dann ist das halt so ein bisschen weitergegangen und dann bist du in die U17 Nationalmannschaft gekommen und ja, ganz langsam. Eben meine Eltern haben sehr viel Wert gelegt, immer nebenan noch Ausbildung, ich habe Kanti normal gemacht. Dann bin ich auf Freiburg studieren auch. Ja, also es ist wirklich überhaupt nicht irgendwie, also ich bin auch gefahren und ich bin mega, ich habe es lange nicht so ernst genommen. Ich hatte einfach Freude gehabt. Dann bist du in die Nazi gekommen und bist eigentlich mit den anderen ein bisschen rumhängen. Hast dort irgendwelche Trainingslager gehabt, das war mega cool gewesen. Aber ich wollte jetzt da nicht mega viel investieren am Anfang, glaube ich.
Und in den Rennen, wie muss man sich das vorstellen? Oder auch jetzt in dieser Zeit, ist dann auch gleich so ein Schalter um und dann bist du ehrgeizig gewesen und hast gesagt, ja, mal jetzt gehe ich voll. Oder ist das auch mehr getrieben gewesen von dieser Lust und dem Spielerischen und einfach mal drauf los und...
Ja, ich glaube, am Anfang war es schon mega das Spielerische. Nachher muss ich sagen, konnte ich mega schlecht mit dem Druck umgehen, den ich mir selber gemacht habe, weil das halt auch so völlig unerwartet gekommen ist. Und dann habe ich schon ein bisschen gestruggelt, weil ich also einfach mit mir selber gekämpft habe, quasi. Und dann war es sicher ein bisschen weniger spielerisch gewesen, sondern mehr der Ehrgeiz von mir selber. Und ich habe nachher auch, wann ist das gesehen, so als Juniorin bin ich, ja genau, dann war die Junioren-Nationalmannschaft gewesen und die haben dort probiert, so polysportiv oder polydisziplinär jetzt Bikerin auf die Straße zu holen und einfach, dass man sich ein bisschen breiter ausgebildet wird. Und so bin ich dann eigentlich auf die Straße gekommen und bin dort ein bisschen Zeitfahren gefahren. Und das hat mir dann viel mehr Spass gemacht, weil irgendwie beim Bike ist mir zu viel aufgegangen und das habe ich dann so cool gefunden und bin auch nicht mehr so gut gesehen. Und dann bin ich mehr auf die Strasse, aber dort nicht mega irgendwie gut gesehen. Und eben, das hat mir, das ist irgendwie noch nicht genau das gewesen, wo ich am meisten Freude hatte. Und dann bin ich per Zufall bin ich auf die Bahn, wo sie dann probiert haben, ein Frauenteam aufzubauen. Das war, glaube ich, 2017 oder so, 2018. Ist extra ein Coach gekommen und hat ein Frauenprojekt aufgebaut. Und dann bin ich dort so reingerutscht und so ein bisschen im richtigen Moment, am richtigen Ort gesehen. Und dann dort habe ich so ein bisschen etwas gefunden, wo man liegt und wo mir auch Freude gemacht hat. Aber ich muss sagen, ich bin schon ein sehr Spätzünder. Also ich bin jetzt 29 und jetzt langsam kommt es und ich bin wirklich gut. Ich bin lang einfach dabei gewesen, aber nicht wirklich ein Faktor irgendwie.
Würdest du sagen, das hängt auch damit zusammen, dass es gibt ja mehrere jetzt Beispiele im Frauenradsport auf der Strasse, die so ein bisschen Spätzünder sind in dem Sinn. Hast du das Gefühl, es hängt auch mit dem zusammen, dass du halt auch wie früher das, was du vorher hast gesagt, gar keine Vorbilder hast gehabt oder hast gesehen, das wäre unmöglich?
Ja, ich...
Oder Strukturen, die gefällt, in der Ausbildung beispielsweise.
Ja, vielleicht ein bisschen das. Hankerum auf Bike und Strasse sind die Strukturen wirklich sehr gut gewesen. Es hat mehr auf der Bahn gefällt, ja, aber ich glaub, auch vor allem ich bin so ein bisschen der Grund gewesen. Ich bin noch studiert auf Freiburg. Freiburg ist eine Studentenstadt. Ich habe mein Leben genossen dort und ich habe dort in ihre Wege gewohnt für 3 Jahre. Und eigentlich erst, wo Corona angefangen hat, bin ich dann so wirklich so ein bisschen, hast halt viel daheim müssen bleiben und dir eben wieder mal so ein bisschen Gedanken machen, okay, woher will ich eigentlich? Und dort ist eigentlich auch meine Mami so ein bisschen die treibende Kraft, sie hat gesagt, komm, also irgendwann musst du schon ein bisschen, wenn du das machen willst, aber dann machst du es richtig. Und dann musst du dich auch ein bisschen committen. Und wenn du es nicht machen willst, dann ist es kein Problem. Aber so halb ein bisschen rumtümpeln und einfach immer... Ich bin lange halt so ein bisschen die gesehen, die immer dabei war, aber dann für EM oder WM hat es gerade nicht gelangt. Bin immer die Erste gesehen, die nicht mitgenommen worden ist. Und ja, jetzt muss ich natürlich schon sagen, ich hätte es einfach noch ein bisschen ernster nehmen. Also ich habe mit 23 immer noch kein Powermeter gehabt, weil ich das Gefühl hatte, das brauche ich doch nicht. Oder so. Also wirklich ganz blöd, wo ich manchmal schon zurückdenke, denke ich, ja, was hätte das mir können werden, wenn
aber
ich das...
auch sehr sympathisch.
Ja, ich glaube, dass... Ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe jetzt in meinem Studentenleben oder sonst. Ich bin immer so ein bisschen mehrgleisig gefahren, was vielleicht meine sportliche Karriere die ein verlangsamt hat, aber es hat mich ein bisschen breiter ausgebildet und mir sicher auch gezeigt, jetzt weiss ich meinen Weg ganz klar und das will ich machen. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so viel Energie für das, weil ich das Ganze irgendwie noch nicht habe, mit 20 schon verbraucht habe. Also eben, ich habe gesagt, ich habe immer noch so viel Potenzial, weil jetzt halt seit sagen wir, die 2 Jahre vor Paris, seit 22 oder so, ist wirklich all in für mich. Und das ist noch nicht lang. Also es sind 4 Jahre jetzt. Und das könnte ich locker noch lange weitermachen. Und vielleicht hilft mir das jetzt auch im Hinblick auf LA.
Und es hat ja vielleicht auch die eine oder andere Tür geöffnet, wo es sonst nicht wäre aufgegangen.
Genau. Und über die Türen, die aufgeht, reden wir nicht. Aber zuerst... stellen wir noch dir ein paar wirklich wichtige Fragen. Das sind Fragen, die überhaupt nichts zu tun haben mit dem Radsport. Lieber Älpler-Makroni in einer Bergbeiz oder eine Sushi-Platte in einem schicken Stadtrestaurant? Du spürst ein bisschen, auf was wir rausfinden. Oder ja. was wir ein bisschen rausfinden.
Kann ich Sushi im Bergrestaurant?
Das können wir dir servieren.
Nein, schon eher im Bergrestaurant und ich bin jetzt nicht so der Schickimicki.
Und auch lieber auf dem Land als in der Stadt oder das nicht unbedingt?
Es kommt darauf an, wie gross die Stadt ist. Jetzt so eine riesige Stadt.
Häcklingen zum Beispiel.
Ja, Häcklingen ist definitiv auf dem Land. Also das habt ihr ja gesehen auf dem Weg hierher. Ja, ich muss sagen, in Dänemark wohne ich in einer Stadt, in einer kleinen Stadt, aber die Stadt, das hat schon auch seine Vorzüge. Aber ja, ich bin halt auf dem Land aufgewachsen und ich glaube, es wird mir auch nicht mehr ein bisschen.
Und das ist sehr schön da, muss man sagen. Es war überhaupt nicht despektierlich gemeint. Lieber waschen oder Staubsaugern?
Das ist so dumm. Beides mache ich nicht gerne.
Sicher? Nein. Beides ist schlimm.
Boah, das schießt mich so an. Ja.
Wie ist das bei dir, Dario?
Ja, Staubsauger ist mein Ämtli. Zusammen mit dem Staubsaugerroboter. Aber dann muss man aber noch ein bisschen hinten nachputzen.
Also du lässt den Staubsaugerroboter an, das ist dein Ämtli.
Das ist natürlich
nur ein Nein, dann muss man noch hinten nachputzen, wie gesagt. ich finde es schön, heutzutage ist, dass man sich irgendeinen Podcast reinziehen kann. Und der ist so 3-4 Stunden Staubsaugen. Nein, auch nicht mega schlimm. Aber ich gehe jetzt auch lieber Velo fahren.
Wann ist man lieber nicht in deiner Nähe, wenn du Hunger hast oder am Morgen früh?
Wenn ich Hunger
habe. Also Typ hangry in dem Fall,
ja,
definitiv.
Ja.
Das Schlimmste ist ja so, immer so ein Städtetrip und dann wird man langsam hungrig. Oder die ganze Gruppe im schlimmsten Fall. Horror.
Ja.
Ja, das geht mir auch so. Aber du hast dem vorbeugen, also weißt du mittlerweile?
Ah, dass ich immer einen Snack
dabei ja, habe? Zum Beispiel.
Ja. Ja, ich habe schon oft eigentlich irgendetwas dabei, ja. Falls ich mal den Hungerast habe. Ja.
Hast du auch so, jetzt gerade dir für drei, du hast nicht nochmal so eine, oder? So eine Frage.
Eine Frage, ja.
Hast du auch so einen Ernährungsplan von deinem Team, oder ist das mehr, wenn es auf ein Rennen zugeht, wo du dich so mega musst dran halten?
Nein, eigentlich nicht. Ich arbeite mit einer Ernährungsberaterin zusammen, aber mehr, weil ich das also privat einfach organisiert habe. Und einfach, um noch mehr so ein bisschen Sachen optimieren, ist sie genug? Das ist ja eigentlich eher das Problem, nicht ist sie zu wenig, sondern ist sie genug, wenn du jetzt rausgehst, go fahren oder so ein bisschen die Ernährung an einem Renntag so ein bisschen durchgehen und sicherstellen, dass genug ist und das Richtige ist und so. Aber so ein mega Plan habe ich nicht. Zum Glück nicht.
Die letzte wirklich wichtige Frage ist Elektropop oder Hardrock?
Dann eher Hardrock.
Eher Hardrock?
Ja.
Und gibt es so eine Band, wo du sagst, das ist wirklich voll mein Musikgeschmack? Oder wo du vielleicht sogar im Training integrierst oder vor den Rennen?
Ja, also das ist jetzt nicht Hard Rock, aber so Green Day, so die Red Hot Chili Peppers, so ein bisschen das. Das höre ich, manchmal habe ich so Phasen, wo ich die wieder vorzücke, zum Trainieren oder so. Aber es ist ja nicht mega harter Rock.
Und sofort der Rennen? Weil, könnt ihr mir das noch vorstellen, so zum Einstimmen, zum so nochmal, oder besucht ihr dann die Ruhe?
Das kommt so darauf an. Dort habe ich wirklich in meiner Pre-Race-Playlist habe ich von Taylor Swift zu Macklemore und irgendeinem Tango. Also es ist wirklich alles. Es kommt mega darauf an, gerade in welcher Stimmung dass ich will, was ich brauche.
Das ist ja schon eine Musik, oder? Man findet immer irgendeine Musik, die passt. Hey, wir haben vorhin von dieser Tür geredet, die ist aufgegangen und das ist eben seit letztem Jahr kommentierst du für Schweizer Fernsehen Velorennen, bist Radsportexpertin. Wo hat die Reise angefangen?
Die hat nach Olympia angefangen. Ich weiss eigentlich nicht genau, was denn der Auslöser war. Also doch, das eigentlich schon. Sie hat eine neue Radsportexpertin gebraucht, weil Kathrin Stirnimann, die das gemacht hat vorher, ist ja Nationaltrainerin geworden oder Hauptnationaltrainerin auf dem Bike. Und dann hat sie das halt nicht mehr können machen. Und dann haben sie jemanden gesucht und dann haben sie, glaube ich, mit verschiedenen Experten geredet. Und ich glaube, Franco Marvulli, den wir halt gut kennen von der Bahn, hat, glaube ich, dann mehr mal so ein empfohlen. Und du bist halt wegen Olympia oder sonst diesen Rennen immer ein in Kontakt mit diesen Journeys, weil sie halt Interview gemacht haben. Und dort habe ich sicher mal irgendetwas. Ja, dann eben hast du die Vorgespräche oder so, sagst ja, Kommunikation studiert und so Journalismus interessiert mich mega. Und dann habe ich wahrscheinlich schon einmal gesagt, hey, wenn ihr mal jemanden braucht, läutet mir an. So, ja, ja. Meine hat dumm schnurren. und dann irgendwie ein halbes Jahr nach Olympia, im November oder Dezember 2024, haben wir dann den Chef angerufen, so aus dem Nichts. Und ja, hallo, wir wollen gerne mal mit dir reden und die testen quasi, ob ich Interesse hat. Und dann war ich schon ein bisschen baff, weil ich, also ich habe wirklich noch damit gerechnet. Und ja, dann bin ich auf Zürich und dann haben wir mal so eine Etappe kommentiert, einfach mit einem Kommentator, und da war so eine Trainerin dabei gewesen, und dann ist das von verschiedenen Leuten angeschaut worden und dann hat es geheißen, ja, kannst dabei sein, wenn du willst.
Ah, einfach eine alte Etappe quasi.
Ja, genau, eine Tour-de-Suisse-Etappe, ja, ja.
Aber nicht eine, wo du noch bist mitgefahren?
Nein. Dann ist das noch nicht übertragen worden.
Aber du bist doch im 21. und im 22.
Ja, die ersten zwei Jahre. Ja, ja.
Bist gefahren?
Ja, ja. Gut. Ja, ich habe selber habe ich die besten Erinnerungen an Tour de Suisse. Das ist dort auch ein bisschen dumm gelaufen bei mir.
Ah ja?
Ja, ich...
du bist am Anti-Schleck-Team gewesen,
genau,
oder?
Genau, ja, ja. Und es hat ein Zeitfahren in Liechtenstein, wo du singst, wo dort gegeben. Und dann haben sie kurz vorher die Startzeiten noch mal geändert und mir irgendwie nicht mitteilt. Und dann bin ich spät an den Start gekommen.
Oh nein.
Und nachher hat irgendwie, ja, 5 Minuten oder so. Und dann bin ich halt gefahren und ja, also ich habe die Siegerin etwa 2 Minuten sicher verloren. Und dann habe ich irgendwie 6-7 Minuten Rückstand gehabt und dann bin ich out of time limit gewesen. Und dann habe ich nicht mehr starten am nächsten Tag.
Oh nein.
Ja, das war ein bisschen dumm gewesen.
Ja, aber ja, mega ehrlich, das darf auch nicht passieren, dass ja, du das nicht mitbekommst.
Ja, das war ein bisschen dumm gewesen. Da kannst du natürlich fragen, wem seine Verantwortung ist, es von der Fahrerin oder vom Teamchef. Ich glaube, wir waren dort alle gleich schuld und hatte auch noch zu wenig erfahren, um wirklich so ein bisschen das alles unter Kontrolle zu haben. Ja, es war sicher ein bisschen blöd. Aber es war cool, dabei zu sein. Und ja, jetzt bin ich in einer ganz anderen Funktion dabei als Fahrerin.
Aber und dann hast du das Test kommentieren gehabt und dort hast du einen guten Bescheid bekommen und dann hat es geheißen. Und hat es dir auch gefallen? Es hätte ja auch können sein, dass du dort dann hockst und findest, ja, nein, das ist nichts für mich.
Nein, es ist schon, also es ist halt eine ganz andere Situation. Du bist halt, also du bist am Anfang schon so ein bisschen, also sage ich das Richtige. Und ja. Ich meine, wenn du nachher das trainierst, lässt dir ja niemand zu, dann hast du ja auch keinen irgendwie Stress oder dann kannst du dich mal verplappern und es passiert auch sonst eigentlich nichts. Aber ja, es hat mega Spass gemacht und ich fühle mich nach wie vor geehrt, dass sie mir das Vertrauen schenken, dass ich das anscheinend kann. Und freue mich jetzt mega, ja, jetzt das zweite Jahr. Und natürlich auch cool, dass sie immer mehr Rennen auch übertragen und die Schweizerin immer so gut fahren. Das macht auch einen grossen Unterschied.
Du hast dann den Bescheid bekommen. Wie bist du dann vorbereitet worden? Was ist da noch alles zusammengekommen?
Du machst eigentlich wirklich nochmals ein paar von diesen Trainings, wo dann die Sprachcoachin oder die Trainerin eigentlich dabei ist und die sagt dir dann halt, ja, wie musst du hocken oder ein paar Sachen, wo die musst du achten. Und dann machst du das 2-mal oder so. Oder vielleicht 3-mal und dann ist es schon losgegangen.
Ach, krass.
Also es ist...
Und inhaltlich vorbereitet, oder hast du, also es ja, gibt ja, stell mir vor, die klare Rollenteilung, quasi, dass du wirklich einfach als Expertin dich kannst einbringen und kannst auf Rennsituationen eingehen und so. Und dass wie die Person, die kommentiert, so ein bisschen der Hauptlied hat halt im Moderativen. Und gleich stell mir vor, du hast ja dir wahrscheinlich auch so ein bisschen überlegt, ja, wie bereite ich mich vor oder Leute noch einen Teamchef an oder muss ich noch mehr Infos holen? Wie hast du das gemacht?
Das muss ich sagen, dort hatte ich auch ein bisschen Mühe gehabt, am Anfang zu wissen, wie fest muss ich mich jetzt vorbereiten und wie viel kann ich auf das vertrauen, was ich eigentlich weiss. Weil für dich sind ja ganz viele Sachen normal, die für Zuschauer oder Zuhörer jetzt nicht so normal sind. Das heisst, du musst eigentlich mega bei den Basics anfangen. Und das sagen sie auch immer, du musst eigentlich so erklären, als würdest du deinen Grossi erklären. Dann ist es gut. Aber manchmal ja, bist du dann schon so ein bisschen recherchieren, solltest du ja schon auch. Oder zum Beispiel regeln, das ganze Reglement. Das musst du als Experte wissen. Aber das als Fahrer kennst du mega viel von diesen Regeln nicht, weil du wirst ja nie damit konfrontiert. Oder eben dein Teamchef sagt es dir. Und sagt einfach, hey, übrigens ist so und so. Und du bist so, ah, okay, gut. Durch das musste ich sicher ein bisschen lernen. Sonst bin ich, ja, kennst du ja meistens, weil ich halt auch noch fahre, ist sicher auch noch cool, du fährst halt mit denen zusammen, du weißt so ein bisschen. Also zum Beispiel letztes Jahr, es ist irgendwie eine Woche vor der Tour de Suisse Tour of Norway gewesen, 3 Tage, und dann sind wirklich mega viele Teams 1-1 an Tour de Suisse dann gekommen. Und ich bin die Tour of Norway selber mitgefahren. Und perfekt. Dann ist das natürlich super. Du siehst die auf dem Velo, du weißt genau, ja, die ist technisch nicht so gut oder was auch immer. Und nachher siehst du und kannst du ein bisschen darüber erzählen. Das gibt dir schon mega viele Insights. Und dann die Schweizerinnen bin ich eigentlich meistens, dann schreibe ich mal, die Schweiz ist ja recht klein, wir kennen uns alle entweder von der Bahn oder vom Trainingslager, alle Disziplinen zusammen. Und das ist mega cool und das sind auch immer mega, also gewillt, Auskunft zu geben oder Insights oder so. Und das ist schon noch schön, wenn alle so ein bisschen mithelfen.
Und was ist komplett anders, als du es vorgestellt hast?
Ich glaube, es ist so nach dem Kommentieren, es ist nicht, ich habe mir es nicht mega glorreich vorgestellt irgendwie, aber es ist nur speziell, du bist halt genau gleich, wie wenn du ein Velorennen am Fernsehen schaust. Du schaust das, dann ist fertig, okay, schaltest ab und gehst. Und es ist halt genau gleich, du bist so, ja, es ist, das Rennen ist fertig und dann ist so, gut, gehen wir heim. Und dann gehst du einfach. Und das ist oder gehst halt weiter ins Hotel. Und ich weiss nicht, was ich noch erwartet habe nachher. Aber ich weiss, es ist einfach so, hä? Und ich habe mir halt mega oft noch, oder ich mache mir halt schon noch viele Gedanken, so, ah, oh, shit, das ist jetzt dumm gewesen, was ich gesagt habe, das hätte ich anders müssen sagen. Und dort haben wir dann, ja, Kommentatoren schon gesagt, hey, look, du sagst so viel in 3 Stunden Übertragung. Du bist immer, okay, mit deinem Body, du schnell debriefen, aber nachher weg, weil wenn du jetzt hier noch 3 Wochen willst, Gedanken machen willst, dass du das anders hättest sollen sagen, das ja, macht dich kaputt. Und an das musst du dich sicher ein bisschen gewöhnen, dass, ja, dass es so abläuft.
Dario hat mich vorhin so im Augenwinkel angeschaut, aber du hast nicht eine Frage gehabt, in dem Fall.
Ja, wir haben noch
viele Fragen. Wir haben noch sehr viele Fragen, ich glaube, wir müssen... Ja.
Aber jetzt muss ich gleich schnell auf die Notizen.
Vielleicht kann ich schnell noch einhaken. Jetzt zum Beispiel, eben, jetzt reisest du morgen auf Italien, direkt dort, was dann losgeht. Und du weißt, es sind die 5 Etappen, die 5 Tage. Wie hast du die jetzt vorbereitet? Oder weißt, sagst du dann noch, okay, schau noch mal, was sind spezielle Routen? Oder gibt es da noch Sachen, wo du für dich, wie sagst, das möchte ich unbedingt vorher noch ein bisschen anschauen?
Ja, die Route studierst du schon immer gut, wo sie halt so ein bisschen die Berge oder die Schlüssel stellen, wo irgendetwas passieren könnte. Jetzt, dieses Jahr, sind sie immer Rundkurs, das heisst, du siehst die während dem Rennen mehrmals, was eigentlich noch cool ist, weil du siehst dann auch live, gerade wenn sie das erste Mal durchfahren, okay. Sonst, ja, schaust du sicher so ein bisschen, wie die Leute vielleicht in Form sind, wie, oder jetzt die grossen Akteure oder so. Oder die du irgendwann kennst, ja, du kennst es schon mega gut, du weißt, du weißt genau, wer wird dann mehr im Bild sein und wer weniger irgendwann. Also das, oder jetzt vor allem beim Frauenradsport finde ich, recht schnell hast du es so ein bisschen draussen gehabt eigentlich. Und dann schaust du auf die ein bisschen mehr und schaust, was die sonst noch gemacht haben, oder gehst halt auf Instagram ein bisschen schauen. Aber es ist, ich muss wirklich sagen, bei den Frauen ist es ein mega Selbstläufer. Ich habe eher gemerkt, ich habe die ersten 3 Giro-Etappen von den Männern kommentiert. Und dort hatte ich recht Respekt gehabt, weil, ja, ich muss sagen, der Männerradsport interessiert mich halt nicht so fest wie der Frauenradsport. Ich schaue auch weniger Rennen. Es gibt auch viel mehr Rennen. Heisst, es sind viel mehr Leute. Und dort habe ich schon mich viel, viel mehr vorbereitet und geschaut, okay, wer könnte da irgendwie ein Akteur sein. Und dort hatte ich viel härter eigentlich als jetzt bei den Frauen. Bei den Frauen ist es recht natürlich, was kommt.
Wie bereitest du dich auf so etwas wie die 3 Giro-Etappen vor? Heftli, Internet, Pro-Cycling-Stats, wie, so wie wir das auch würden machen, wenn wir müssten, oder zapfst du eben dann auch noch spezielle Quellen an?
Jetzt im Giro habe ich ein paar Schweizer kennt, ja. Die habe ich dann auch, dann habe ich geschrieben. Und die haben eben auch mega Freude immer und helfen und geben dann so ein bisschen Insights. Aber sonst, ja, wirklich einfach alle die Magazine, die Berichte. Das ist ja schön im Männerradsport, es gibt so viele Vorschauen für das gleiche Rennen. Mhm. Und das ist bei den Frauen manchmal ein bisschen schwieriger, was ja eigentlich gut ist, dort brauche ich es ein bisschen weniger. Aber so, ja, Pro Cycling Stats ist der beste Kollege.
und rein örtlich seid ihr ja auf der Ziellinie so in einem Kabäuschen, so auf einem Lastwagen oben. Das stellen wir auch noch eng vor. Und weißt, ist das klimatisiert oder wird es heiß, stickig? Wie ist so das Mikroklima in diesem Kabäuschen?
Es ist zum Glück klimatisiert. Ja. Und bin ich sehr froh, auch diese Woche, wo es sehr heiß wird.
Ja, es wird ja nur heiß, oder?
Ja. Es ist schon eng und du hast halt schon jetzt von RTS die zwei gerade nebendran und das hörst du manchmal auch in der Übertragung im Hintergrund, wenn sie mega laut sind oder so. Aber es ist jetzt nicht mega eng. Also es ist einfach so, du hockst nicht an deinem Platz und bewegst dich eh nicht allzu fest, siehst auf der Ziellinie und dann schaust du auf die Bildschirm und das sind.
Und Stichwort hungry, kann man auch essen? Könntest du etwas essen? Das wäre jetzt für mich eine wichtige Frage.
Ja, du kannst essen. Du kannst auch trinken. Also am Anfang habe ich mir da wirklich noch alles Mögliche und Koffein und parat gemacht, dass ich den ja nicht Hunger habe. Jetzt brauche ich eigentlich nicht so viel. Genau, das zum Beispiel, da kannst du halt dann, wenn du live bist, einfach schnell muten und dann hörst du es vielleicht bei deinem Body durchs Mikrofon, aber das kannst du jetzt so an dem Podcast nicht. Du kannst ja immer das Mikrofon kurz abstellen. Ja. Auch cool, wenn du nicht allein bist, wenn er redet, kannst du schnell etwas essen oder trinken. Du hast Werbepausen, sicher immer zwei. Oder wenn sie Interviews oder etwas einspielen, dann hast du ja auch schnell Pause. Also es ist, du kannst auch das WC, wenn du unbedingt musst, und dann überbrückt halt den Anger. Also,
Und so die Chemie zu zweit muss ja schon stimmen. Also wenn du jetzt die andere Person wirklich komplett daneben findest, dann wird es schwierig, oder?
Ja. Das wäre sicher ein bisschen suboptimal. Weil du verbringst ja sehr viel Zeit neben dem Kommentieren zusammen. Du isst zusammen, du fährst zusammen von A nach B nach C. Und es hat so ein bisschen das Ping-Pong, das Spiel, das muss halt schon irgendwie passen. Ich glaube, wir haben alle schon Duos erlebt, wo manchmal sie sich nicht so einig waren oder ein bisschen gestichelt wird oder was auch immer. Das ist ja auch mega unangenehm zum Zuhören. Ich glaube, wenn du jemanden hast, der jetzt nicht mega klar kommst, musst du halt auch professionell bleiben. The show must go on.
Und jetzt ist es ja so, dass wir zwei, Domi, aber vielleicht auch du, vielleicht du noch viel mehr, weil du ja eben Expertin bist, wo noch früher eine Zuschauerin warst und wir, wenn wir Velorennen schauen oder etwas anderes im Fernsehsport finden, ja, aber das sind so Flaschen am Mikrofon. Warum hast du das nicht gesehen? Das könnte ja selber viel besser. Wir wissen natürlich auch, dass das nicht stimmt. Wie ist es dort so ergangen? Was kannst du diesen Leuten mit auf den Weg geben? So zur Punkt Herausforderung live kommentieren?
Ja, ich hatte schon mega Angst vor dem. Ich hatte noch am meisten Angst eigentlich vor den Reaktionen von den Velofahrern oder meinen Teamkollegen in der Nazi oder so. Weil die kennen mich ja mega. Das ist mir auch mega wichtig. Ich wollte einfach normal sein, so wie immer halt. Also würde ich einfach eben zu irgendjemandem reden. Aber die wissen ja genau, die eine Ahnung haben, die wissen genau, wenn ich etwas Falsches erzähle oder nicht. Und ja, vor dem habe ich am meisten Angst. Ich glaube, ja, du kannst nicht allen gefallen. Du wirst auch nie allen gefallen. Und wie du nicht alle gerne hast, haben auch nicht alle dich gerne. Ich habe zum Glück noch keine böse Nachricht bekommen oder so. Aber wenn sie meine cool finden, dann sollen sie nicht zulassen. Ganz einfach.
Und jetzt geht letztes Jahr Das wissen wir, Marlène Reusser hat die Tour de Suisse gewonnen. Das macht ja etwas mit einem, wenn man zuschaut. Also, und jetzt vor dem Fernsehen kann man ja da komplett durchdrehen. Jetzt, du kannst ja das eigentlich auch, aber gibt es da auch so Überlegungen oder Emotionen, die du manchmal zurückhalten musst? Oder jetzt, Freude ist ja kein Problem, aber wenn dich etwas aufregt zum Beispiel, dann kannst du auch nicht einfach ungefiltert rauslassen.
Solltest du nicht, nein. Ich habe ein bisschen mit meiner Sprache müssen schauen, dass ich dort halt nicht so zu mundartlich vielleicht unterwegs bin.
Also so nicht viel Huren brauchen,
ja, und Scheisse und so. Ja, das sowieso nicht. Oder Scheisse habe ich vorhin hier einmal gesagt und dachte, das hat jetzt
mir
nicht
sollen sagen.
Mir hat es gefallen.
Das ist kein Problem.
Ja, aber genau ich rede wirklich wüst manchmal. Und dort muss ich mich extrem zusammennehmen, dass ich das auch nicht im Fernsehen mache, was ja auch verständlich ist. So beim Freuen oder also ja, zum Beispiel Mailand Sanremo, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der Sturz, wo sie da über die Leitplanke sind oder so, typisch natürlich halt schon schnell so ein bisschen, ja, so innerlich bin ich so gesehen, so, oh, scheiße. Und außen musst du halt so, oh ja, das sieht jetzt nicht, also es ist halt
so diplomatisch
mega,
bleiben.
Ja, und das habe ich eh das Gefühl, in der Schweiz sind wir auch eh noch ein bisschen kontrollierter und vielleicht noch ein bisschen weniger emotional und quirlig oder so. Und eben zu einem gewissen Punkt ist das auch okay. Und ich probiere dort nicht allzu der Ruhe zu sein im Mikrofon. Aber es ist mir halt gleich wichtig, dass es emotional überkommt und die Leute auch checken, die vielleicht nicht so eine Ahnung haben, so, boah, das ist jetzt richtig gut, Leute, was wir jetzt hier gerade sehen, ist krass. Mhm. Oder eben auch, das ist jetzt wirklich ganz, ganz schlimm. Also das ist nicht einfach, im Giro hat es so einen riesen Massensturz gegeben und das hat ja wirklich ganz grusig ausgesehen. Und dort ist es mir dann schon auch wichtig zu sagen, hey, das ist, was wir hier sehen, das ist, also mega oft ist auch so, oh, dummer Sturz, weiter geht's. Aber es ist so, hey, denen ihr ganzes Jahr ist jetzt wieder kaputt. Die haben sich monatelang auf den Giro vorbereitet und jetzt ist alles fertig. Ja, super. Und wir sehen es weiter und schon ist es vergessen. Und ich glaube, dort probiere ich manchmal auch vielleicht noch ein bisschen mehr reinzubringen. So, ja, wie schlimm oder toll oder so ist
es. Doch ein bisschen Bedeutung.
Ja, genau. Mhm. Aber ich glaube, das kommt schon auch ein bisschen mit der Erfahrung. Ich weiss zum Beispiel, wo Marlin da am letzten Tag angegriffen hat und weggefahren ist, dort habe ich mich gar nicht mehr gespürt. Und dort habe ich auch meinem Buddy immer reingeredet und so. Und irgendwann ist er so, hey, jetzt benimm dich ein bisschen quasi. Ist ja völlig recht, ich muss da nicht immer reinreden. Aber ich habe mich auch so nervös gesehen. Und dort ist natürlich dann auch noch die Athletin, die mega rauskommt. Und
ja, und es ist ja auch schön, wenn man die Begeisterung dann auch spürt, oder?
Ja, und ich wollte das jetzt auch nicht mega verstecken. Eben, ich muss nicht grusig reden, aber Begeisterung zeigen. Schlussendlich wollen wir einfach auch, dass die Leute das cool finden und merken, Velofahren ist mega cool. Und wenn je mehr Begeisterung du zeigst, umso mehr kannst du vielleicht anstecken.
Hey, und jetzt ist ja ein neues Rennformat, eben die 5 Etappen mit den Frauen- und Männerrennen. Das Rundkursprinzip, das man hat, mit Start und Ziel am gleichen Ort. Du hast es vorhin schon beschrieben, man hat da als Zuschauer eigentlich noch attraktiv. Man sieht die Fahrerinnen und Fahrer mehrmals. Wie schaust du auf das vor? Hast du das Gefühl, dass das wird funktionieren?
Ja, ich freue mich mega. Also schon wenn wir die Startlisten anschauen, die sieht sehr gut aus. Und es sind sehr viele gute Namen bei den Frauen wie bei den Männern, die kommen, auch viele Leute, die das erste Mal kommen. Ich habe das Gefühl, es ist sicher sehr attraktiv. Das Rundkursformat ist sicher auch viel weniger Logistik. Also die Herausforderungen für die Veranstalter, aber auch für Teams. Du hast halt einfach einen Transfer pro Tag. Ja, du musst halt den nächsten Rundkurs fahren, wo jetzt recht weit voneinander entfernt sind. Aber es geht noch, weil die Frauen halt so früh starten, sind sie dann gleich mal bei Zeit im Hotel. Und die Männer, die halt später starten, sind dann chilligen Morgen. Ich bin mega gespannt und ich freue mich, zu sehen, wie das ankommt. Ich hoffe schon, dass es so ein bisschen Velofest gibt, einfach durch den ganzen Tag, weil halt die Frauen mehrmals vorbeikommen und dann, sobald sie fertig sind, die Männer kommen. Aber jetzt auch mit dem Auslandstart bin ich jetzt auch mal gespannt, wie begeisterungsfähig die sind, aber ich glaube, die Italiener haben ja gerne Velo. Von dem her sollte es an dem nicht scheitern.
Hast du eine Etappe, wo du dich besonders fest drauf freust? Oder wo wir alle besonders ein Augenmerk
drauf haben? Ich habe im Fall keine spezielle Etappe. Sicher ein Zeitfahren halt wegen unseren Schweizerinnen, die sehr schnell fahren könnten. Aber sonst freue ich mich wirklich auf alle Etappen. Es ist sehr vielfältig, so ein bisschen Punchy, Sprint, Zeitfahren, die krassen Berge, Geissen am Schluss, am letzten Tag. Ich habe das Gefühl, es ist sehr abwechslungsreich und ist sicher auch noch spannend für das Gesamtklassement, weil es eben so abwechslungsreich und vielseitig ist, dass halt wirklich, ja, wenn ich Zeit fahren kann, wird es halt schwierig. Und das ist schon noch, ja, ich finde es noch spannend. Aber jetzt eine Etappe habe ich eigentlich nicht, wo ich mich extrem darauf freue oder speziell.
Morgen geht es los, haben wir schon gesagt. Also morgen ist Anreise und wenn ich da in den Eingang schaue, sehe ich aber noch keinen Koffer, der parat ist.
Ja, der Koffer ist auch noch im Pack. Ja, dort bin ich ein bisschen schlecht. Dort bin ich immer mega last minute. Das wird dann nachher, das ist jetzt noch die Ungen am Tröcheln, alle Kleider, und die werden dann hoffentlich trocken sein und dann heute Abend noch in den Koffer geschossen.
Hey Michel, merci viel, viel mal, dass du uns empfangen hast, dass du dir die Zeit hast genommen, dass du so erzählt hast und uns einen Einblick gegeben in dein Leben. Das war mega, mega cool gewesen. Merci viel mal.
Danke euch viel mal fürs Interesse.
Yes, merci viel mal, dass wir hier dürfen da sein. Mega spannend. Und jetzt, Domin, im Jahr hast du uns noch etwas mitgenommen.
Das ist gute Nachgeschichte, genau. Das geht ein bisschen ins Thema rein, das wir jetzt haben besprochen. Genau. «Alles neu» heisst der Text. Der Franz Frenne Junkermann hockt in seinem Fernsehsessel. Im rechten Hang hat er die Fernbedienung, die linke zittert leicht. Er ist genervt. Gino Bartali, Hugo Koblet, Kübler, Fornara, alle hat er gesehen, Arthur de Suisse. Roger de Fleming im 75, Beat Breu im 81, unvergessen. Und im 89. Dreimal Rui Costa, Bernal im 19. Der Frenne hat alles erlebt, alles. Aber jetzt ist genug. Jetzt ist alles neu. Tour de Suisse startet am Mittwoch, geht nur bis am Sonntag, 5 Rundkurs, die Frauen und die Männer rennen am gleichen Tag. Das ist nicht mehr seine Tour de Suisse, denkt er. Es geht nicht mehr von A nach B und damit ist es keine Tour mehr von A bis Z. Die Verena, seine Frau, hat jetzt genug gehört. Frenne, jetzt haben sie doch gerade am Radio gesagt, es sind so viele Gute dabei. Der Slowen da, der Pogacar. Und er Treusser, die ist doch super. Und sowieso Frenne. Und jetzt kommt Verena richtige Fahrt. Für die Leute in den Dörfern und Städten ist doch so ein Rundkurs noch attraktiv. Dann siehst du sie mehrmals und nicht nur eine Schurte schnell. Du kannst ja gut reden, da von deinem Sessel aus. Ja, ja, sagt jetzt der Frenne. Man darf ja eh nichts mehr sagen, muss gäng alles gut finden. Nein, kontert Verena. Aber es ist im Fall auch nicht verboten, etwas Neues mal eine Chance zu geben. Wenn du das Neue ablehnst, Frenne, stirbt das Alte weg. Und alles, was heute gut ist, war schon mal neu gewesen. Der Frenne schüttelt den Kopf. Sättige Kabis. Ich wollte ja dann schauen, was du sagst, wenn der verkürzte Rundkurs in die Hose geht. Die Verena schmunzelt zufrieden vor sich her und sagt, weisst Frenne, better an oops than a what if.